Lass uns zu Beginn nochmal beten, gemeinsam. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Und wir danken dir, dass du durch dieses Wort deine Gemeinde gegründet hast. Dass du sie durch dieses Wort berufen hast und dass du sie durch dieses Wort erhältst. Und weil wir deine Gemeinde sind, wollen wir jetzt auf dein Wort hören. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort stärkst, durch dein Wort ausrichtest, durch dein Wort belehrst und durch dein Wort ermutigst. Dass wir wieder neu schätzen lernen, was für ein Geschenk du uns gemacht hast mit deiner Gemeinde und was für ein Geschenk du uns gemacht hast, als du uns in diese Gemeinde gestellt hast. Amen.
Amen.
Lass uns gemeinsam zu Beginn einen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief lesen. 1. Korinther, Kapitel 12. Das ist nicht so, dass ich diesen Abschnitt heute auslegen werde. Könnt ihn aber dann auch gerne aufgeschlagen lassen, weil ich immer mal wieder darauf Bezug nehme. Ich werde heute thematisch vorgehen, also nicht anhand von einem Abschnitt, anders als in den Predigten. Aber trotzdem wollen wir uns am Anfang erst einmal ausrichten auf das, was Gott über das Thema Gemeinde sagt. 1. Korinther, Kapitel 12. Ab Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab. Damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Soweit Gottes Wort. Gott liebt seine Gemeinde. Gott hat sie sich ausgedacht. Jesus sagt über die Gemeinde, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist eine der ersten Dinge, die Jesus überhaupt sagt über die Gemeinde. Und er hat sie anschließend mit seinem Blut erkauft. Und als der Heilige Geist dann an Pfingsten hier auf die Erde gekommen ist, dann ganz zentral mit dem Ziel, Gemeinde zu bauen. Denn es ist kein Zufall, dass der Tag, an dem der Heilige Geist hier auf die Erde gekommen ist und der Geburtstag der neutestamentlichen Gemeinde auf einen und denselben Tag fallen, auf ein und dasselbe Ereignis. Gemeinde ist eine Idee des dreieinigen Gottes. Sie ist eine Schöpfung des dreieinigen Gottes und sie ist ein Geschenk des dreieinigen Gottes. Und jeden Einzelnen von uns, die wir uns Christen nennen, die hat Gott in seine Gemeinde gestellt. 1. Korinther 12, Vers 18, wir haben es gerade gelesen. Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Und ein großer Teil der Briefe im Neuen Testament, die wir haben, der spricht genau darüber, wie Gemeinde aussieht. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es sind Fragen wie, wie kann Gemeinde gebaut werden? Wie bleibt Gemeinde gesund? Wie wird Gemeinde geleitet? Wie sieht das Leben in der Gemeinde praktisch aus? Und das klingt alles vom Prinzip her sehr gut. Das Problem ist nur, wenn wir um uns herum schauen, stellen wir ziemlich schnell fest, dass das Christentum gerade in unseren Breiten ziemlich in der Krise ist. Und ich würde behaupten, das Christentum ist in der Krise, aber noch viel mehr die Gemeinde. Allein wenn wir die Statistiken anschauen, die großen Kirchen haben in Deutschland im vergangenen Jahr wieder 1,2 Millionen Mitglieder verloren. Geht es so weiter, sind die großen Kirchen in 30 Jahren bei Null. So krass wird es nicht sein, weil die Kurve eher so eine Kurve eben ist und keine lineare Linie. Aber zur inhaltlichen Leere in den Kirchen kommt auch eine zunehmende Leere an Mitgliedern. Ich behaupte deswegen, die Gemeinde, die Kirche ist in einer noch größeren Krise als der christliche Glaube. Denn es gibt auch in unseren Breiten immer mehr Menschen, die durchaus von sich sagen, ich möchte Christ sein. Aber ich brauche keine Gemeinde dazu. Und es wird dann manchmal sogar theologisch begründet. Ich habe vor einigen Wochen einen Bericht gelesen, da hat ein Pfarrer der Bayerischen Landeskirche kommentiert, warum das alles mit den zurückgehenden Mitgliederzahlen der Kirchen in Deutschland gar nicht so das Problem wäre. Hat das folgendermaßen erklärt, er hat gesagt, ja, schon vor 500 Jahren hat Martin Luther ja in der Reformation festgestellt, dass jeder Mensch direkt vor Gott steht. Luther hat festgestellt, man braucht die Kirche nicht mehr als Mittlerin zwischen Gott und den Menschen. Und damit hat Luther ja die Kirche eigentlich abgeschafft. Jetzt haben, okay, die evangelischen Christen noch über 500 Jahre eben das mit der Kirche so weitergemacht, aus Tradition eben, aber eigentlich war es nie mehr als Tradition. Eigentlich braucht man Kirche nicht mehr. Und jetzt sieht man eben, sie hat sich endgültig überlebt, aber da sie ja eh unnötig ist, wie Luther ja festgestellt hat, ist das auch nicht wirklich dramatisch. Denn jeder Mensch steht ja persönlich vor Gott. Diese Erklärung ist nicht nur ein krasses Missverständnis von dem, was Luther gesagt hat, sondern sie ist auch ein krasses Missverständnis und eine krasse Fehldarstellung von dem, was Gottes Wort sagt. Denn wie gesagt, Gott hat sich die Gemeinde ausgedacht. Er liebt die Gemeinde. Und ich glaube, man kann nicht das Neue Testament lesen mit offenen Augen und das übersehen. Und deswegen will Gott, dass jedes seiner Kinder verbindlich zu einer Gemeinde dazugehört. Tatsache ist, die Bibel kennt überhaupt kein Christsein ohne Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Da kann es im Ausnahmefall Ausnahmen geben. Es kann sein, dass ein Christ für eine bestimmte Zeit ohne Gemeinden ist, weil er zum Beispiel umzieht oder weil er die Gemeinde wechselt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen, die sind Teil einer Gemeinde oder einer Kirche, ohne wirklich an Jesus zu glauben. Aber der Normalfall ist, ein Christ gehört zu einer Gemeinde. Das wird im Neuen Testament gezeigt und es wird im Neuen Testament auch geboten. Wir werden das später noch sehen. Ich gehe sogar noch weiter. Das Neue Testament setzt es einfach voraus. Sobald Gemeinden gegründet wurden, finden wir im Neuen Testament an keiner Stelle irgendwelche Christen, die nicht zu einer Gemeinde gehören. Aber was bedeutet es konkret, Teil einer Gemeinde zu sein? Und genau um diese Frage soll es heute in dem ersten Vortrag dieser Gemeindefreizeit gehen. Unser erstes Thema lautet Gemeinde, die verbindliche Zugehörigkeit lebt. Und wie wollen wir dabei vorgehen? Wir wollen uns in vier Punkten anschauen, was das bedeutet, was gelebte Zugehörigkeit zu einer Gemeinde bedeutet. Ihr seht das auch in den Gliederungen. Ich habe so Zettel ausgelegt, wo die Gliederungen zu allen Bibelarbeiten draufstehen. Ich hoffe, die sind schon ein Stück weit rumgegangen. Und in jedem dieser vier Punkte, die ich heute machen werde, wollen wir schauen, was gelebte Zugehörigkeit einerseits bedeutet und andererseits, wie wir, indem wir das Leben etwas von Gottes Charakter widerspiegeln. Wie Gemeinde etwas von Gottes Charakter widerspiegelt. Und am Ende wollen wir dann kurz in einem fünften Punkt uns anschauen, was ist eigentlich das Ziel davon, wenn wir zu einer Gemeinde gehören. Wir wollen starten mit dem ersten Punkt. Ich suche und erfahre Gemeinschaft, Gemeindemitgliedschaft. Und damit spiegeln wir die Einheit Gottes wider. Als erstes wollen wir uns anschauen, dass Mitgliedschaft in einer Gemeinde ein Geschenk des Evangeliums ist. Ich möchte betonen am Anfang, dass Mitgliedschaft nicht so sehr ein Gebot ist, etwas, was wir tun sollen, das auch, wir werden das gleich sehen, sondern als erstes ist es ein Geschenk. Ich darf Teil der Gemeinde sein. Das ist kurz vor seinem Tod gewesen. Da hat Jesus noch einmal zu seinem Vater gebetet, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Und er betet in diesem Gebet unter anderem darum, dass seine Kinder eins sind. Und wir sehen dann in den Briefen, dass diese Einheit der Kinder Gottes gelebt wird in der Gemeinde. Im Epheserbrief, ganz zentral, Kapitel 2 und 3 und dann praktisch Kapitel 4. Denn, wir haben es eben in 1. Korinther 12, Vers 18 gelesen, Gott hat jeden Einzelnen in die Gemeinde gestellt. Viele Christen haben folgendes Bild vor Augen, wenn sie über Christsein nachdenken. Sie sagen, wenn ich dem Evangelium glaube, dann habe ich eine Beziehung mit Gott. Ja, theologisch gesprochen würde man sagen, ich bin eins mit Christus. Und es ist vollkommen richtig. Aber die Bibel malt uns ein größeres Bild. Es ist nicht einfach nur ein eindimensionales, ich habe eine Beziehung mit Gott, sondern es ist vielmehr vereinfacht das Bild eines Dreiecks. Ich habe euch das hier unten mal aufgezeichnet. Ein Christ steht nicht nur in Beziehung zu Christus, sondern er steht auch immer in Beziehung zu anderen Christen, die ebenfalls in der Beziehung mit Christus stehen. Das Evangelium schafft nicht nur Einheit mit Gott, sondern auch Einheit untereinander. Und deswegen dürfen wir die Beziehung, die wir zu Gott haben, durch den Glauben nicht von der Gemeinde trennen. Deswegen gehören auch unser Glaube und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde eng zusammen. Und deswegen sagt die Bibel sogar, dass Jesus nicht nur für uns als Einzelne gestorben ist, sagt sie immer wieder, sondern auch, dass er für die Gemeinde gestorben ist. Zum Beispiel Epheser Kapitel 5. Das biblische Bild entspricht von daher eher einem Dreieck. Wenn wir das aus 1. Korinther 12 nehmen, ist es das Bild eines Leibes. Christus ist das Haupt, der Kopf. Und wir sind als Christen die unterschiedlichen Körperteile dieses Körpers. Wir sind nicht nur verbunden mit dem Kopf, der uns steuert, sondern wir sind eben als die verschiedenen Körperteile auch miteinander verbunden. Mitgliedschaft ist ein Geschenk des Evangeliums. Es ist aber zweitens auch ein Auftrag des Evangeliums. Ja, viele Christen würden dem zustimmen, was ich gesagt habe, würden dann aber sagen, naja, man muss ja aber unterscheiden zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Gemeinde. Zur Sichtbaren gehören alle, ja, die getauft sind, die von sich sagen würden, ich bin Teil einer Gemeinde. Aber nicht alle von denen sind ja wirklich Christen. Und deswegen müssen wir sie unterscheiden von der unsichtbaren Gemeinde. Und zu der gehören ja alle weltweit, die wirklich von Herzen glauben, die wirklich mit Jesus verbunden sind. Und dabei gibt es durchaus eben Menschen, die sind zwar wiedergeboren, aber nicht Teil einer sichtbaren Gemeinde. Und es gibt Menschen, die sind Teil einer sichtbaren Gemeinde, aber nicht wirklich wiedergeboren. Bis hierhin ist alles richtig. Aber was dann häufig passiert, ist folgende Schlussfolgerung. Christen sagen, es reicht ja völlig, wenn ich zur unsichtbaren Gemeinde gehöre. Aber das Problem ist, dass die Bibel an keiner Stelle die unsichtbare Gemeinde von der sichtbaren Gemeinde trennt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Spruch gehört habt, man ist kein Christ, nur weil man in eine Kirche geht. Man wird ja auch nicht zum Auto, nur weil man in einer Garage steht. Der Spruch stimmt irgendwo. Aber er macht einen völlig falschen Gegensatz auf. Er richtet sich gegen Menschen, die denken, nur weil ich in die Kirche gehe, bin ich Christ. Aber ein viel größeres Problem heute, oder zumindest ein ebenso großes Problem ist, wenn Menschen sagen, ich bin Christ, gehe aber nicht in eine Gemeinde. Beides gehört für die Bibel zusammen. Man muss sichtbare und unsichtbare Gemeinde unterscheiden, aber man darf sie niemals voneinander trennen. Wie es leider heute immer wieder passiert. Warum darf man das nicht voneinander trennen? Man darf es nicht trennen, weil Gott möchte, dass das, was unsichtbar der Fall ist, auch sichtbar gelebt wird. In den meisten Fällen, wo das Neue Testament von Gemeinde spricht, spricht das Neue Testament nicht von der unsichtbaren Gemeinde, sondern von der sichtbaren Gemeinde. Zum Beispiel auch hier in 1. Korinther 12. Da spricht Gottes Wort nicht irgendwie von der unsichtbaren weltweiten Gemeinde, sondern konkret von einer Gemeinde in Korinth. Vers 27 zum Beispiel. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Das ist etwas sehr Reales damals gewesen in Korinth. Die ersten Christen und seitdem alle Christen wurden nicht nur der unsichtbaren, sondern auch der sichtbaren Gemeinde hinzugefügt. Und für dieses Hinzugefügtwerden zur sichtbaren Gemeinde, da gibt es das Wort heute Mitgliedschaft. Nun verweisen viele Christen darauf und sagen, naja, das Wort Mitgliedschaft taucht nirgends in der Bibel auf. Aber auch wenn das Wort nicht auftaucht, das, was dahinter steht, finden wir in der Bibel. Es wird weniger gefordert und mehr vorausgesetzt. Woran kann man das erkennen? Wir lesen direkt in Apostelgeschichte 2, dass die ersten Christen der Gemeinde hinzugefügt wurden. Dann lesen wir später, dass Menschen aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden. Ja, das geht nur, wenn irgendwie klar ist, wer gehört überhaupt dazu und wer nicht. Sonst kannst du jemanden nicht ausschließen, wenn er nicht wirklich dazugehört. Christen werden dazu aufgefordert, ihren Leitern zu gehorchen. Hebräer 13, Vers 17. Und es geht nur, wenn klar ist, wer sind eigentlich ihre Leiter. Und im selben Vers wird gesagt, dass die Leiter Rechenschaft abgeben müssen über die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Aber wenn ich jetzt als Leiter einer Gemeinde mich frage, ja, über wen muss ich denn Rechenschaft abgeben, ist es wichtig, dass ich weiß, wer gehört dazu. Und wer auch nicht. Der Punkt ist, viele praktische Anweisungen und Prinzipien, die wir im Neuen Testament finden, funktionieren überhaupt nur, machen nur Sinn, weil klar war, wer ist Teil der Gemeinde und wer ist es nicht. Und deswegen hat jeder Christ den Auftrag, sich verbindlich einer Gemeinde anzuschließen. Und auch wenn der Begriff Mitgliedschaft so in der Bibel nicht auftaucht, das Prinzip dahinter schon. So, und dann gibt es auch in unserer heutigen Kultur Feinde der Gemeindemitgliedschaft. Und das sind heute vor allem Individualismus und Enttäuschung. Ich habe eben schon gesagt, Mitgliedschaft liegt heute nicht im Trend. Warum nicht? Warum kommen viele Menschen heute in unserer Kultur auf die Idee, dass sie so etwas nicht bräuchten? Ja, da gibt es die theologische Schiene, die theologische Argumentation. Gerade in evangelischen und evangelikalen Gemeinden. Wir haben das bei dem bayerischen Pfarrer ganz am Anfang gesehen. Wenn man sagt, die katholische Kirche und ist nicht mehr nötig mit ihrem Sicht, dass die Kirche eine Mittlerrolle hat, dann versucht man darüber gleich die ganze Kirche irgendwie für unwichtig zu erklären. Aber das wäre es, die Reformation völlig misszuverstehen. Wenn ihr euch die Reformation anguckt, werdet ihr feststellen, es ging Luther nicht nur um die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, sondern die Reformatoren haben sich auch sehr viele Gedanken gemacht über die Frage, wie können wir die Gemeinde reformieren. Gottesdienste wurden reformiert, Gemeindezucht eingeführt, die Bedeutung von Taufe und Abendmahl von falschen Vorstellungen befreit. Es war eine Reform und eine neue Wertschätzung der Gemeinde. Nicht die Abschaffung. Oft ist es so, dass wenn man theologisch argumentiert, die Gemeinde sei nicht wichtig oder Mitgliedschaft sei nicht wichtig, dann ist es eigentlich keine theologische Argumentation, sondern steckt etwas anderes dahinter. Und das ist einerseits der Individualismus. Ja, unsere Gesellschaft predigt sehr stark die Entfaltung des Einzelnen. Zugehörigkeit, das verlangt, dass man sich unterordnet und einordnet. Es verlangt, dass man sich selbst zurücknimmt. Und es ist Menschen noch nie leicht gefallen. Das Neue oder das Besondere in unserer Kultur ist, dass unsere Kultur sogar sagt, es ist etwas Gutes, wenn du dein eigenes Glück suchst, wenn du dich um dich selbst drehst, wenn du dein eigener Herr bist. Sich unter und sich einzuordnen ist heute nicht nur etwas, was uns von Herzen schwerfällt, das war immer so, sondern was sogar von unserer Kultur als etwas Schlechtes verkauft wird. Das ist so der eine Grund. Der andere Grund ist heute oft auch die Enttäuschung. Menschen sind von Gemeinde enttäuscht worden, sind ungerecht von Leitern behandelt worden oder die eigene Gemeinde hat sich in eine theologisch falsche Richtung entwickelt. Ja, Gründe, warum man von seiner Gemeinde enttäuscht ist, kann es viele geben. Und das ist traurig und tragisch. Und trotzdem möchte ich jeden Christen ermutigen, selbst wenn du enttäuscht worden bist, suche eine Gemeinde. Ich weiß, es ist für die meisten von euch nicht aktuell. Ihr seid Teil einer Gemeinde, deswegen seid ihr hier auf der Gemeinde Bibelfreizeit. Und ich will nicht hoffen, dass die Gemeinden, von denen ihr Teil seid, euch irgendwann mal enttäuschen. Aber falls es passieren sollte, ist mein Auftrag an dich, brich nicht mit der Gemeinde an sich. Wie kann das jetzt praktisch aussehen, dass ich Gemeinde zu einer Priorität in meinem Leben mache? Zum Beispiel dadurch, dass du sagst, ich ziehe demnächst um. Aus beruflichen Gründen, ich bin zum Beispiel fertig mit meinem Studium oder mit meiner Ausbildung, ich kann nicht hierbleiben, ich muss umziehen. Wo könnte ich hingehen? Mach es zu deiner ersten Frage. Ist dort am Ort eine gute Gemeinde? Ich bin gerade sehr dankbar. Wir haben gerade einige in unserer Gemeinde hier in Gießen, die umziehen oder darüber nachdenken. Und ich finde es einfach schön zu sehen, dass die alle darüber nachgedacht haben, wo kann ich hingehen, wo eine gute Gemeinde ist. Und ich möchte euch dazu ermutigen, das weiter so zu machen. Wenn du verbindlich Teil einer Gemeinde bist, dann nimm du das Geschenk an, was Gott dir gemacht hat. Und dann kommst du dem Auftrag nach, den Gott dir gegeben hat. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Du spiegelst auch etwas wider von dem, wer Gott ist. Du spiegelst etwas vom Charakter Gottes wider in dieser Welt. Ich habe eben schon gesagt, wir wollen in jedem dieser vier Punkte anschauen, wie wir etwas von Gottes Charakter in der Gemeinde wiedergespiegelt sehen. Und hier in diesem ersten Punkt ist es die Einheit Gottes. Gott ist ein Gott der Einheit, er ist ein Gott in drei Personen. Und analog dazu ist die Gemeinde viele Christen in einer Gemeinde. Oder um das Bild aus 1. Korinther 12 zu nehmen, ein Körper, viele Körperteile. Und durch unsere Einheit als Gemeinde sollen wir Gott widerspiegeln, sollen wir in dieser Welt widerspiegeln, wie Gott ist. Vielleicht denkst du dir, naja, der Vergleich zwischen der Gemeinde und der Dreieinigkeit ist ein bisschen überzogen, ein bisschen weit hergeholt. Und natürlich darf man den Vergleich nicht zu weit ziehen. Das Ding ist aber, die Bibel selbst macht diesen Vergleich. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne mit mir aufschlagen. Johannes Kapitel 17, die Verse 20 bis 21. Jesus betet hier dieses hohe priesterliche Gebet, kurz vor seinem Tod. Ich habe es eben schon kurz angerissen. Und in diesem Gebet sagt er in Johannes 17, Vers 20, nachdem er für seine Jünger gebetet hat, ich aber bete nicht für diese allein, also für die Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also für uns, für die Gemeinde. Mit welchem Ziel? Auf dass sie alle eins seien. Ja, das ist das Ziel, wofür Jesus betet, für die Einheit der Christen. Und jetzt, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Punkt, den Jesus hier macht, ist, die Einheit der Gemeinde, um die Jesus hier bittet, spiegelt etwas von Gottes Charakter wider, von der Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn, um auf diese Weise nach außen in diese Welt zu strahlen. Das bedeutet, wenn wir Einheit in der Gemeinde leben, spiegeln wir etwas von Gottes Wesen wider. Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Es ist schon ein paar Jahre her, da ist jemand bei uns hier in der Gemeinde zum Glauben gekommen. Und er war auf der Suche nach der Wahrheit, ist über mehrere Monate in den Gottesdienst gekommen, aber es hat irgendwie nicht so richtig Klick gemacht. Und dann war Gemeindefreizeit und kurz darauf durfte ich mit ihm beten und er hat seine Sünden vor Jesus bekannt und war Christ. Und ich habe damals ihn gefragt, du bist mehrere Monate in die Gemeinde gekommen, was war es denn, was dich dazu gebracht hat, jetzt an Jesus zu glauben? Und wie gesagt, kurz vorher war Gemeindefreizeit gewesen und er hat gesagt, ein entscheidender Punkt war, ich war auf der Gemeindefreizeit und ich habe gesehen, wie ihr miteinander umgegangen seid. Das liegt nicht daran, dass wir alle so toll sind. Es ist eine Gebetserhörung von dem, was Jesus hier vor 2000 Jahren gebetet hat. Dass gelebte Einheit in der Gemeinde nach außen strahlt, damit Menschen etwas von Gottes Charakter sehen. Zugehörigkeit bedeutet aber nicht nur, dass ich verbindlich Teil von etwas bin, sondern dass ich auch lebendiges Teil davon bin. Es ist nicht nur etwas auf einem Stück Papier, dass ich jetzt halt offiziell Teil davon bin. Ja, Paulus verwendet hier ganz bewusst das Bild von einem Körper in 1. Korinther 12. Und ein Körper hat, wenn er gesund ist, die Eigenschaft, dass er sehr lebendig ist. Er vergleicht uns hier mit Körperteilen und Organen, die alle einen lebendigen Beitrag liefern zum Funktionieren des gesamten Körpers. Mitgliedschaft ist nicht nur etwas, was pro forma besteht, sondern etwas, was dich aktiv machen sollte. Und das ist mein zweiter Punkt. Ich diene und erfahre Dienst, Gemeinde, Mitarbeit. Und das bedeutet, wir spiegeln die Liebe Gottes wider. Ja, Gottes Liebe kann manchmal echt abstrakt sein. Jesus liebt dich. Das ist so einer der Sätze, für das das Christentum bekannt ist. Aber der Satz ist auch oft echt abstrakt und echt abgedroschen. Ja, wie wird die Liebe von Jesus konkret? Und einer der Wege, wie Jesus dir seine Liebe ganz konkret zeigt, ist folgender. Jesus beschenkt dich mit einer Gemeinde, wo Menschen in seinem Auftrag dir seine Liebe zeigen. Und andersrum gesagt, wenn du anderen in der Gemeinde dienst, dann spiegelst du etwas lieber wieder von Gottes Liebe, die du erfahren hast. Und wie kann das Widerspiegeln von Gottes Liebe im Dienst an anderen konkret aussehen? Der erste Punkt, den ich nennen möchte, ist das Gebet für andere. Was haben die ersten Christen gemacht, wenn einer von ihnen in Not war? Sie haben füreinander gebetet. Gebet ist mit das Wichtigste und ich bin sogar versucht zu sagen, das Wichtigste, was du für deine Geschwister in der Gemeinde tun kannst und sollst. Da sind die noch nicht mal dabei in der Regel. Das kriegen die vielleicht sogar nicht mal mit. Aber es ist so gut und so wichtig, dass ich jedem von euch das empfehle. Der Vorteil für mich als Pastor ist, bei mir gehört es zur Jobbeschreibung. Ich bin dazu verpflichtet, für euch zu beten. Aber wir sollen auch als Gemeinde alle füreinander beten. Wie kann es ganz konkret werden? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt denkst, das sollte ich echt mal machen, aber wo fange ich an, wie hole ich auf? Und die Gemeinde ist mittlerweile so groß, dass wenn ich da einmal anfange, brauche ich den ganzen Nachmittag dafür. Ihr bekommt hier in Gießen zumindest alle paar Monate eine Adressliste, wo alle draufstehen aus der Gemeinde. Wie wäre es, wenn du diese Adressliste dir nimmst, die dir irgendwo hinhängst und jeden Tag für 3 Familien oder Ehepaare oder Singles aus der Gemeinde betest? Einfach nur 3 Stück. Dann bist du in 2-3 Wochen einmal durch. Und dann kannst du wieder vorne anfangen. Das ist eine Möglichkeit, um regelmäßig für alle in der Gemeinde zu beten. Vielleicht hast du andere Wege, ist nur ein Vorschlag. Aber wirklich konkret zu sagen, ich diene den Leuten in der Gemeinde dadurch, dass ich für sie bete. Nicht nur dann, wenn sie krank werden oder wenn sie Probleme haben, dann natürlich ganz besonders, aber auch einfach regelmäßig. Darüber hinaus gibt es den praktischen Dienst. Und da gibt es das, was ich mal sichtbare Aufgaben genannt habe. Sichtbare, weil dafür kriegt man irgendwie so eine ganz spezielle Aufgabe. Du bist Teil von irgendeinem Team in der Gemeinde oder hast eine ganz spezielle Aufgabe. Ja, sei es, dass du irgendwo in Lehre beteiligt bist, Bibelstunden, Kinderstunde, wie auch immer, dass du bei der Musik mitmachst, bei der Technik, als Hausmeister, in der Küche, wo auch immer. Weil diese Dinge hat Gott dich ausgerüstet durch deinen Heiligen Geist. Und er hat dich dazu beauftragt. Sieh es nicht einfach als etwas, was man halt so macht, sondern als etwas, was du in Gottes Auftrag tust, um anderen die Liebe Gottes, die du erfahren hast, weiterzugeben. Neben diesen sichtbaren Aufgaben gibt es auch eine unsichtbare Verantwortung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit am dankbarsten für die Leute in unserer Gemeinde, wo ich sehe, die haben vielleicht gar nicht so viele sichtbare Aufgaben, aber gerade in diesem unsichtbaren Bereich sind sie sehr aktiv. Nicht nur die Aufgaben, die man sichtbar hat, sind wichtig in der Gemeinde, sondern Dinge auch, die nebenbei laufen. Du investierst dich einfach in Leute, wo du sagst, ich glaube, es ist gut, wenn ich mich regelmäßig mit denen treffe. Du ermutigst Menschen. Du hilfst bei Umzügen oder Umbauten oder sowas. Du triffst dich mit Leuten privat zum Bibellesen. Du lädst Leute zum Essen ein. Und auch das sind Dinge, die sind sehr wertvoll. Wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, diese Dinge irgendwie als weniger wertvoll zu sehen, nur weil es dafür keinen offiziellen Dienst in der Gemeinde gibt. Wie das alles aussehen kann, da werde ich jetzt nicht ins Detail gehen. Das wird uns nämlich Boris morgen, glaube ich, oder übermorgen, eins von beidem, genauer erklären, wie gerade dieser Bereich aussehen kann, wenn wir uns gegenseitig in der Gemeinde dienen. Aber was sind Dinge, die das verhindern können, dass du dich einbringst oder dass du dich gerne einbringst? Was sind Dinge, die du auf dem Schirm haben sollst, weil sie dich davon abbringen können? Feinde der Gemeindemitarbeit, Konsumverhalten, falsche Demut und Prioritätenverschiebung. Das erste ist Konsumverhalten. Das ist heute leider in Gemeinden sehr verbreitet. Es ist, dass ich in eine Gemeinde gehe und als erstes die Frage stelle, was habe ich von der Gemeinde? Die Frage ist nicht ganz falsch. Denn tatsächlich ist Gemeindeleben natürlich nicht nur geben, sondern auch nehmen. Ich hoffe sehr, du profitierst auch von der Gemeinde. Aber die erste Frage, die du stellen solltest, ist, wie kann ich anderen dienen? Siehst du dich als Teil eines lebendigen Organismus? Fragst du, wie kann ich zum großen Ganzen beitragen? Oder eher, was habe ich davon? Ja, wenn du immer fragst, was habe ich davon, führt das ganz schnell zu so einer Daumen-hoch, Daumen-runter-Mentalität. Und das ist für eine Gemeinde ziemlich problematisch. Etwas weiteres, was verhindern kann, dass wir wirklich ein lebendiges Miteinanderleben in der Mitarbeit, ist falsche Demut. Das ist vielleicht ein überraschender Punkt. Aber manchmal lassen sich Leute ganz ungerne dienen. Vielleicht aus dem Gedanken, ich möchte niemandem zur Last fallen. Auch da ist natürlich was Wahres dran. Aber bedenke immer, die Gefahr ist, dass du andere daran hinderst, dir zu dienen. Manchmal unter dem Deckmantel der Demut, du verzichtest auf etwas, wo doch der Heilige Geist jemanden ausgerüstet hat, um dir in diesem Bereich zu dienen. Wenn Leute es dir anbieten, überlege gut, bevor du etwas ablehnst. Das letzte ist die Prioritätenverschiebung. Es ist völlig klar, wir haben alle als Christen Verantwortungen auch neben der Gemeinde. Das ist von Gott so vorgesehen. Die Gemeinde ist nicht die einzige Berufung, die wir in dieser Welt haben. Aber die Gemeinde sollte eine zentrale Priorität in deinem Leben einnehmen. Denn deine Berufung als Kind Gottes ist die höchste Berufung in deinem Leben, vor allen anderen Berufungen. Zum Beispiel zeitraubende Hobbys, ja, die dich 2-3 Abende in der Woche kosten und auch noch das Wochenende, funktionieren nicht wirklich mit einer Gemeindemitgliedschaft. Zugehörigkeit zu einer Gemeinde bedeutet, dass ich in der Zeit, die ich neben der Arbeit noch übrig habe, die Gemeinde auf jeden Fall priorisiere. Nicht, dass ich jede freie Minute für die Gemeinde verwende, aber sie auf jeden Fall priorisiere. Und mach dir dabei immer wieder bewusst, wenn du das tust, dann ist es nicht einfach eine Pflicht, die du abarbeitest, sondern du spiegelst etwas von Gottes Liebe wider in dieser Welt und vor allem gegenüber den Geschwistern, denen du dienst. Du bist in einem Sinn Gottes verlängerter Arm, durch den er seine Liebe die anderen erfahren lassen möchte. Bis hierhin klingt das vielleicht alles ziemlich gut, sagst du dir. Ja, Gemeindemitgliedschaft praktisch leben, im Dienst für anderen. Und was mich davon abbringt, das sind vor allem Dinge in meinem Herzen. Das ist so mein Problem, meine falschen Prioritäten, mein Konsumverhalten. Und das stimmt. Aber es ist gar nicht das ganze Bild. Gegenseitiger Dienst ist nämlich auch oft anstrengend, selbst wenn du voll motiviert bist und selbst wenn du dich voll einbringst. Nicht nur, weil es deinen Einsatz fordert, sondern auch, weil die, denen du dienst, Sünder sind. Ja, immer wieder ist Dienst in der Gemeinde erfüllend. Aber wer sich in der Gemeinde aktiv einbringt, wird irgendwann feststellen, es ist auch immer wieder frustrierend. Du dienst Sünder. Du opferst dich auf und du erntest oft Undank. Wirst ignoriert, kritisiert oder hast alles gegeben und kriegst dann sogar noch einen auf den Deckel. Und das gefährdet den Frieden in einer Gemeinde. Da sollten wir ganz realistisch sein. Mein dritter Punkt, ich vergebe und erfahre Vergebung. Das Thema Gemeindefrieden. Und hier können wir etwas von Gottes Gnade widerspiegeln. Paulus schreibt in Römer Kapitel 15, Vers 5, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das ist ein super Vers. Ich glaube, jeder Christ stimmt dem zu. Aber ich frage mich, ob wir wirklich nachgedacht haben, was da eigentlich steht. Nehmt einander an, so wie Christus uns, mich, angenommen hat. Wie hat Christus uns denn angenommen? Er ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Das ist die ultimative Form von Hingabe. Jesus hat von uns nicht einfach einen auf den Deckel gekriegt, nachdem er uns gedient hat, sondern wir waren seine Feinde und er ist für uns stellvertretend gestorben. Das ist die ultimative Form von Vergebung und von Gnade. Er nimmt Menschen, die ihm Tag für Tag den Rücken zukehren, Tag für Tag gegen ihn rebellieren, an. Und nennt sie nicht einfach nur, okay, dann sind sie halt Leute, denen ich die Sünden vergeben habe, sondern er schämt sich nicht, sie in seine Familie aufzunehmen. So sollst du, mit dieser Einstellung sollst du die anderen in der Gemeinde annehmen. Und das führt mich zu der ersten Frage. Was erfordert Gnade und Vergebung in der Gemeinde? Das sind zunächst mal unterschiedliche Charaktere und Vorlieben. In der Gemeinde haben wir alle unterschiedliche Charaktere. Wir stammen aus unterschiedlichen Kulturen, wir haben unterschiedliche Prägungen, auch durch vielleicht unterschiedliche Gemeinden, in denen wir alle aufgewachsen sind. Und in einer gefallenen Welt macht das den Umgang miteinander schwierig. Ja, führt zum Beispiel zu den Problemen Gewissensfragen, über die Paulus in Römer 14 und 15 spricht. Und das erfordert im Umgang miteinander Gnade. Zu überlegen, ist es einfach jetzt mein Charakter und vielleicht meine Vorliebe, dass mich das Verhalten des anderen stört. Einfach weil wir anders sind. Aber natürlich sind nicht alle Herausforderungen, die wir in der Gemeinde haben, auf unterschiedliche Charaktere oder Prägungen zurückzuführen. Es gibt in der Gemeinde auch ganz konkrete Sünde. Und wie kann man damit umgehen? Die Bibel unterscheidet hier ganz grob gesprochen zwischen größeren und kleineren Sünden. Ich nenne sie mal vereinfacht Mückensünden und Sauerteigsünden. Wenn ich diese Unterscheidung mache zwischen kleinen und großen Sünden, dann nicht, um irgendeine Sünde zu verharmlosen. Versteht mich da auf keinen Fall falsch. Aber ich glaube, es ist hilfreich, um den grundsätzlichen Umgang mit Sünde zu überdenken. Fangen wir an mit den Mückensünden. Ich nenne sie Mückensünden, weil die Bibel sagt, aus diesen Sünden sollen wir keinen Elefanten machen. Und es gibt ja das Sprichwort, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. In 1. Petrus 4, Vers 8 ist davon die Rede, dass die Liebe, die wir in der Gemeinde untereinander haben sollen, eine Menge von Sünden zudeckt. Das heißt, es gibt kleinere Sünden im Umgang, die sollen wir einfach in Liebe zudecken. Aber dann gibt es auch größere Sünden, Sauerteigsünden. In Matthäus 18 ist die Rede davon, dass wir Sünde in der Gemeinde ansprechen sollen. Und Paulus erklärt in 1. Korinther Kapitel 5, warum das der Fall ist. Er sagt, wenn Sünde in der Gemeinde toleriert wird, nicht angesprochen wird, dann breitet sie sich so aus wie Sauerteig in einem Teig, der nicht sauer ist. Ich habe letztens in der Predigt von Hefe gesprochen, habe ich nachher gelernt, das habe ich durcheinander gebracht. Hefe und Sauerteig ist nicht dasselbe, es tut mir leid. Also jetzt sind wir bei Sauerteig. Ja. Sauerteig breitet sich in einem Teig aus, das ist das Beispiel, was Paulus in 1. Korinther 5 verwendet. Und jetzt könnte man die Frage stellen, was stimmt denn jetzt? Petrus sagt, wir sollen sie zudecken und Paulus sagt, wir müssen sie ansprechen, damit sie sich nicht ausbreitet. Auf der einen Seite müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Ja, wenn ich in der Gemeinde jemanden begegne und der reagiert etwas patzig auf mich, und ich ihn dann beim nächsten Mal darauf anspreche und sage, du, das war jetzt aber ganz, ganz problematisch und so weiter und so fort und da sozusagen ein Riesending draus mache, wäre es vermutlich nicht sinnvoll. Das wären Dinge, wo man sagen muss, lass die Liebe das zudecken. Auf der anderen Seite gibt es größere Dinge und wenn man die nicht anspricht, kehrt man Dinge unter den Teppich. Ja, und dann kann es eben sein, dass sie sich ausbreiten wie Sauerteig und das Leben dieses Einzelnen oder schlimmer noch das der Gemeinde gefährden. Und natürlich sitzen wir jetzt da und hätten gerne eine Liste, wann soll ich das eine machen, wann soll ich das andere machen? Welche Sünde gehört vielleicht in welche Kategorie? Ich gebe ganz ehrlich zu, so eine Liste hätte ich auch gerne, aber ich kann sie dir leider nicht geben. Auch weil das nicht so einfach voneinander zu trennen ist. Zum Beispiel kann es kleine Sünden geben, die sich aber so sehr summieren, dass wir sie tatsächlich ansprechen müssen. Und es wäre vielleicht, wenn es einmal vorkommt, eine Mückensünde, aber wenn es 20 Mal vorkommt, schon längst nicht mehr. Aber ich glaube, eine hilfreiche Frage ist, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn du fragst, soll ich zudecken oder soll ich ansprechen? Zu fragen, gibt es hier einen Sauerteig-Effekt, wenn ich das anspreche? Betrifft es vielleicht nur mich und ich habe mich halt gerade drüber geärgert? Dann decke lieber zu. Wenn es die Gemeinde betrifft oder sich häuft, sodass die Gefahr besteht, dass er selbst Schaden nimmt, ansprechen. Was sind Feinde des Gemeindefriedens? Vor allem Stolz und mangelnde Rücksicht. Häufig ist es einfach der eigene Stolz. Ich bin nicht bereit, den anderen so anzunehmen, wie Christus mich angenommen hat. Ich bin nicht bereit, den anderen höher zu achten als mich selbst. Und das große Problem ist, ich bekenne, ich bin aus Gnade gerettet. Ich habe es nicht verdient. Mir ist alles vergeben worden. Ich bin überhaupt nur aus Gnade Teil der Gemeinde, aber dann verurteile ich gnadenlos andere oder bin nicht bereit, mich korrigieren zu lassen. Obwohl ich doch eigentlich mit dem Bekenntnis, ich bin nur aus Gnade hier, schon zugebe, dass ich Korrektur brauche. Und gerade bei Fragen der Kultur, des Charakters, der Prägung führt Stolz häufig zu mangelnder Rücksicht. Ich will meinen Stiefel durchdrücken. Gerade wenn es vielleicht nicht mal um Fragen geht von richtig und falsch. Ja, gerade als reformierte Christen reden wir sehr viel über Gnade. Gnade, die wir erfahren haben. Und deswegen haben wir auch eine große Verantwortung, diese Gnade im Umgang mit anderen wiederzuspiegeln. Es ist eine Gnade, die wir von Gott erfahren haben und eine Gnade, die wir in unserem Leben weitergeben sollen im Umgang mit anderen. Und auf der anderen Seite gibt es echte, heftige Sünde. Sünde, die angesprochen werden muss, die wie Sauerteig um sich greift. Und das ist Sünde, die nicht einfach toleriert werden darf, sonst hat das fatale Folgen. Und damit das nicht passiert, gibt es Gemeindezucht. Mein vierter Punkt, ich korrigiere und erfahre Korrektur. Gemeindezucht, und damit spiegeln wir als Gemeinde die Heiligkeit Gottes wider. Ja, dieses Bild vom Sauerteig, das bedeutet ja, dass Sünde um sich greift. Warum ist das ein Problem? Ja, wir sind doch alle Sünder. Wir sagen manchmal über die Gemeinde ist ein Krankenhaus von Sündern. Ja, aber wir sind berufen zur Heiligkeit. Wir bekennen jeden Sonntag die heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen. Gott ist heilig und er möchte, dass seine Gemeinde seine Heiligkeit widerspiegelt in dieser Welt. Und genau um diese Heiligkeit wiederzuspiegeln, gibt es so etwas wie Gemeindezucht. Und wenn wir von Gemeindezucht sprechen, dann denken wir oft als erstes daran, dass jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Und es kann dazugehören. Aber das ist nicht immer der Fall, sondern häufig fängt Gemeindezucht viel früher an, als du vermutlich vermutest. Und das möchte ich mal nennen, Gemeindezucht im Kleinen, gegenseitige Ermahnung. Zu Gemeindezucht gehört alles, was dazu dient, dass wir als Gemeinde gemeinsam auf dem Weg bleiben. Alles, was dazu dient, die Gemeindeglieder in die Gemeinde zu ziehen, dafür zu sorgen, dass sie dabei bleiben und etwas von Gottes Heiligkeit widerspiegeln. Nicht perfekt, das können wir hier auf dieser Erde niemals, aber von der Ausrichtung her. Hebräer 10, Vers 24, da lesen wir: Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Schon das ist eine Form von Gemeindezucht. Ja, wir reden miteinander und bringen uns im Glauben weiter. Die Ältesten haben hier eine besondere Verantwortung in der Gemeinde, selbstverständlich. Aber nicht nur die, sondern jeder in der Gemeinde. Du bist mitverantwortlich für die anderen in der Gemeinde. Das macht Hebräer 10, Vers 24 deutlich. Lasst uns aufeinander Acht geben. Das ist nicht nur ein Auftrag an die Ältesten der Gemeinde, das ist ein Auftrag an alle in der Gemeinde. Und dann Gemeindezucht im Großen, klare Konsequenzen. Was passiert, wenn alle Ermahnungen nichts bringen? Wenn hartnäckige Sünde vorliegt, entweder in der Lehre oder in der Lebensführung. Dann gibt es ernsthafte Gespräche. Und wenn danach umgekehrt wird, ist das Ziel erreicht. Wenn diese Gespräche nichts bringen, dann steht irgendwann der Ausschluss aus der Gemeinde als letzte Option. Und was ich euch heute sagen möchte, ist, wenn wir über Gemeindezucht nachdenken, dann denken wir vielleicht immer sofort an diese letzte Option. Aber alles, was vorher passiert, ist dafür da, dass diese Option möglichst niemals Realität wird. Ich werde hier jetzt nicht ins Detail gehen, wie die Schritte für so einen Ausschluss im Einzelnen aussehen. Das ist auch sehr komplex, weil jeder Fall anders ist. Manchmal muss man schneller handeln, manchmal ist es Zeit, geduldiger zu handeln. Das hängt immer von der Schwere der Sünde ab und auch von dem Grad, wie bußfertig ist jemand oder wie sehr verweigert er vielleicht auch das Gespräch. Es geht um eine andere Frage heute. Warum machen wir das überhaupt? Welchen Sinn hat das? Und ich möchte mal drei Dinge nennen. Das erste ist, die Heiligkeit der Gemeinde zu sichern. Oder negativ formuliert, diesen Sauerteig-Effekt zu vermeiden. Du liebst nicht wirklich die Gemeinde, wenn du nicht davon überzeugt bist, dass sie heilig sein soll. Dann das Zeugnis nach außen. Ja, wenn jemand in hartnäckiger Sünde lebt und jemand sieht das, der kein Christ ist, und er schaut sich dann dieses Leben an und denkt sich, das ist ja spannend. So kann man leben und Christ sein. Und dann kann ich ja auch Christ sein und so leben. Und der dritte Grund ist, den Betreffenden aufzurütteln. Er ist auf einem falschen Weg. Er lebt unbußfertig in Sünde. Er lebt im Prinzip wie ein Nichtchrist. Und die Wahrscheinlichkeit, je länger er das tut, desto höher ist sie, dass er gar kein Christ ist. Ihn aufzurütteln. Irgendetwas läuft in deinem Leben falsch. Du gehst auf das ewige Verderben zu, wenn du so weitermachst. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch gelesen. Es war so ein ganz grundlegendes, einführendes Buch über Gemeinde. Und da gab es dann auch ein Kapitel drin. Das war, okay, du ziehst an einen neuen Ort und du suchst dir eine neue Gemeinde. Was sind die Kriterien, die du an eine Gemeinde anlegen sollst, wenn du sie dir suchst? Und da gab es so ein paar Standarddinger. Ja, sowas wie gute Lehre, gute Gemeinschaft und so weiter und so fort. Und dann kam ein Punkt, ich weiß noch, der hat mich damals beim Lesen echt stocken lassen. Dieser Punkt hieß, suche dir nur eine Gemeinde, die im Zweifelsfall bereit ist, dich wieder rauszuwerfen. Ich habe, als ich das gelesen habe, erstmal geschluckt und dann dachte ich, ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn eine Gemeinde, die dazu nicht bereit ist, der bist du im Grunde egal. Was sind Feinde der Gemeindezucht heute? Ich möchte mal zwei nennen, Harmoniesucht und Gleichgültigkeit. In vielen Kirchen und Gemeinden heute spielt Gemeindezucht überhaupt keine Rolle oder nur eine sehr geringe Rolle. Warum ist das so? Ein Grund dafür ist Harmoniesucht. Ja, nach Harmonie und Frieden in der Gemeinde zu suchen und danach zu streben, ist richtig und biblisch. Es geht auch nicht darum, bei jedem jetzt zu schauen, okay, hier ist eine Sünde und da ist eine Sünde und da ist eine Sünde und sowas. Das zerstört die Gemeinschaft. Aber es gibt ein übertriebenes Streben danach, was nur Probleme schafft, weil es Probleme nicht angeht. Stichwort Sauerteig-Effekt. In der Situation erscheint es einfacher, aber auf Dauer schafft es nur Probleme. Und es wird durch den Zeitgeist heute enorm verstärkt. Ja, Leute zu konfrontieren in ihrem Verhalten, das ist heute kulturell ziemlich verpönt. Und konfrontiert zu werden, war noch nie besonders angenehm. Ein anderes mögliches Problem ist die Gleichgültigkeit. Du bist zwar mit anderen in der Gemeinde, aber wenn du ehrlich bist, sind sie dir eigentlich egal. Die Bibel erlaubt uns nirgendwo ernsthafte Sünde zu tolerieren, sondern fordert von uns, dass wir aufeinander Acht geben. Hebräer 10, Vers 24. Und im Hebräerbrief war ja die Situation, dass viele in diesen Gemeinden in der Gefahr standen, das alles mit dem Christentum hinter sich zu lassen. Und der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefs, der rüttelt uns auf und sagt, lasst das nicht zu, gebt aufeinander Acht. Und hier in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 25, die Glieder haben dieselbe Sorge füreinander, wird dort gesagt. Das ist der Auftrag, den du für deine Geschwister in der Gemeinde hast. Als wir so in den letzten 2 Jahren einiges im Gemeindebuch neu formuliert haben mit der Gründung des Bergbundes jetzt, da haben wir auch den Ablauf angepackt für das öffentliche Glaubensbekenntnis bei uns in den Gemeinden. Also wenn jemand Mitglied wird, dann werden ihm ja ein paar Fragen gestellt. Und die Formulierung haben wir, soviel ich weiß, entweder wörtlich oder fast wörtlich so gelassen, wie sie war. Aber wir haben etwas hinzugefügt. Nämlich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das gibt es jetzt eben erst seit einem Jahr ungefähr, dass wir nicht nur die, die neu Teil der Gemeinde werden, ansprechen und sie fragen, sondern dass wir auch die Gemeinde ansprechen und der Gemeinde einen Auftrag geben. Ich möchte ihn gerade mal vorlesen. Liebe Gemeinde, heute dürfen wir NN, also die betreffende Person, in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Ihr als Gemeinde seid dazu aufgerufen, NN in Liebe anzunehmen, ihn im Glauben zu ermutigen, in Zeiten der Not zu stärken und durch euer eigenes Leben ein Vorbild im Glauben zu sein. Lasst uns ihm in Liebe und Wahrheit dienen, damit er in der Gemeinschaft der Heiligen wächst und treu bleibt bis ans Ende. Und es ist nichts, was wir einfach nur so sagen, weil es schön klingt, sondern weil es so ist. Sobald jemand neu in unsere Gemeinden aufgenommen wird, heißt das für dich als Mitglied, du bist ab jetzt auch für diese Person mitverantwortlich. Ich möchte schließen mit dem Ziel von Zugehörigkeit zur Gemeinde. Das Ziel von Zugehörigkeit zur Gemeinde ist ein gesundes Gemeindemitglied, das am Ziel ankommt. Welches Ziel hat Zugehörigkeit? Ja, wenn ihr aus Familien kommt, wo einige keine Christen sind oder sogar die Mehrheit keine Christen sind und ihr denen erzählt, ich gehe jetzt in eine Gemeinde, dann sind die möglicherweise sogar echt skeptisch. Ja, die wollen euch da nur kontrollieren. Die wollen nur euer Geld. Aber echte Zugehörigkeit, da geht es nicht um Kontrolle. Da geht es nicht um Geld. Da geht es um etwas, was Gott dir geschenkt hat und wozu er dich beauftragt hat. Gerade im Hebräerbrief hat die Bibel dieses Bild unseres christlichen Lebens als Lauf. Und zwar nicht irgendeinem Lauf, sondern ein Lauf durch ein fremdes Land. Wir laufen durch ein fremdes Land auf dem Weg in unsere eigentliche Heimat. Und das Problem von diesem fremden Land ist, dass die Bevölkerung dieses fremden Landes im besten Falle uns skeptisch gegenübersteht, im schlimmsten Fall feindlich. Du läufst durch dieses fremde Land und du weißt, das hier ist nicht mein Zuhause. Ich wandere nur durch. Aber in diesem Land gibt es zahlreiche Leute und Dinge, die dich davon abhalten wollen, weiterzulaufen. Dieses Land setzt alles daran, dich davon abzubringen, ans Ziel zu kommen. Und dieses Land setzt alles daran, dass du einfach aufhörst zu laufen und dieses Land zu deiner Heimat machst. Und wie kann es gelingen, dass du durchhältst, dass du bis ans Ziel kommst? Ein ganz zentraler Weg, ein ganz zentrales Geschenk, das Gott dir dafür geschenkt hat, ist, dass du eben nicht alleine läufst. Sondern ganz bewusst schickt dich Gott auf diesen Weg und er stellt dich dafür, ich will mal sagen, in eine Reisegruppe. Das ist die Gemeinde. Ich habe letztens ein Video gesehen von einem Marathonlauf. Ich glaube, es war in der amerikanischen Stadt Boston. Und da war ein Mann, der war kurz vorm Ziel, der konnte das Ziel schon sehen. Und er fällt einfach um. Das ist der hier in der Mitte. Er fällt einfach um und dann will er wieder aufstehen und seine Beine haben einfach nicht mehr mitgemacht. Also es ist ungefähr so, müsst ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, wie alt er ist, vielleicht 40 oder so, wie wenn ihr so ein Kind, was gerade laufen lernt, seht und es steht auf und kriegt es einfach nicht hin und fällt direkt wieder hin. Und er probiert es mehrere Male und fällt einfach immer wieder hin. Er kann das Ziel schon sehen. Und plötzlich kommen so andere Läufer vorbei und zwei von denen schnappen sich plötzlich ihn, nehmen ihn unter die Arme und laufen mit ihm die letzten Meter über die Ziellinie. Ich habe mir das angeguckt und mein erster Gedanke war, oh, schöne Geschichte. Und mein zweiter Gedanke war, genau so ist Gemeinde. Zumindest sollte Gemeinde genauso sein. Genau dafür ist Gemeinde da. Zu einer Gemeinde verbindlich zu gehören und dich dort lebendig einzubringen, das ist ein Auftrag, dem du nachkommen sollst. Aber es ist noch viel mehr ein Geschenk, was Gott dir gemacht hat. Damit wir Gott in dieser Welt widerspiegeln und sich möglichst noch viele andere unserer Reisegruppe der Gemeinde anschließen. Denn diese Welt, die versucht uns rauszuziehen und zu sagen, hör auf zu laufen. Aber wir sollen dieser Welt zum Ausdruck bringen, komm, lauf mit uns, damit auch du ans Ziel kommst. Amen.